Lieber Herr, danke, dass wir dich ehren dürfen als den Einzigen, der wirklich alles für uns getan hat, der lebt, der auferstanden ist, der sich hingegeben hat für uns, der uns die Schönheit des Lebens noch einmal ganz neu offenbart. Über all das hinaus, was wir natürlicherweise wahrnehmen können, erschließt du einen Raum und uns zeigst, dass deine Wirklichkeit, dass die geistliche Welt, die unsichtbare Welt, eine Realität ist. Und er schließt uns durch unser Leben hindurch Leben, das es verdient, ewiges Leben genannt zu werden, der Beziehung zu dir. Herr, wir wollen dich anbeten, wir wollen dir sagen, ja, du bist genug, du bist der, auf den wir uns ausrichten wollen, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Du bist der, dem wir nachfolgen wollen, der, dem wir vertrauen und wo wir glauben und darauf setzen, dass du der Herr bist aller Herren, König aller Könige, dass wir ohne Furcht und Angst dir nachfolgen dürfen und dass du auch der bist, der sein Reich baut, jetzt schon, und es vollenden wird, wenn du wiederkommst. Herr, wir ehren dich und beten, dass du jetzt auch unter uns bist und uns einfach ansprichst durch dein Wort, durch das, was du in unseren Herzen bewegst. Amen. Als Markus vorhin davon erzählt hat, dass in Niamey und in Niger so viele Übersetzungen hin und her gehen und von überall und vor und zurück, da dachte ich, dann hat ja der Heilige Geist wirklich genügend Gelegenheiten dafür zu sorgen, dass dann am Ende auch das ankommt, was dort ankommen soll. Und ich glaube, das ist ja auch immer das, was er gerne tut, der Heilige Geist, dass er dafür sorgt, dass über all das, was wir hören und aufnehmen, was wir leben, dass da auch etwas bei uns persönlich ankommt. Er kennt unser Herz, er weiß, was wir brauchen. Und ich wünsche uns, dass wir auch durch dieses Wort, das wir jetzt miteinander teilen, lesen und betrachten wollen, dass Gottes Geist zu uns spricht. Ich habe einen kleinen Text, der eigentlich nicht unbedingt in diese Zeit hineinpasst. Es ist ein Text, der mehr zu Ostern passen könnte, aber gleichzeitig sind es auch ein Abschnitt oder Worte, die von Neuanfängen sprechen. Und deshalb passt es auch irgendwie in diesen Januar hinein, weil wir stehen da immer noch an einem Anfang eines neuen Jahres. Wir sind noch im Januar. Wir entdecken jetzt auch gerade an diesem wunderschönen Tag, wie dann alles draußen eben ganz frisch in Weiß getaucht wird. Und dann denkt man auch, ja, da fängt wieder was Neues an. Darunter ist einfach schön, so die Landschaft zu erleben. Und so denke ich auch, dass dieser Text hineinsprechen kann, auch in diesen Jahresanfang, wo wir ganz unterschiedlich hineinblicken, jeder für sich persönlich oder wie wir auch miteinander in Familienarbeit oder wo auch immer unterwegs sind. Und deshalb lese ich oder möchte ich dieses Wort nehmen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 23. Ihr seht sie hier angeschlagen, dürft sie mitlesen nach der Übersetzung NGÜ, Neue Genfer Übersetzung. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Soweit dieser kurze Text, der uns vielleicht, denke ich, jedem, der Bibel liest, auch bekannt ist. Und an dem wollen wir nicht erschöpfend hineingehen. Es sind so viele Dinge hier angesprochen, aber doch ein paar Punkte aufleuchten lassen. Zuerst nochmal die Situation dort wahrnehmen, die uns hier geschildert wird. Der Ausgangspunkt, irgendein Raum damals in Jerusalem, vielleicht angemietet, vielleicht von Johannes Markus zur Verfügung gestellt. Wie auch immer, da versammeln sich die Jünger Jesu. Und der Grund für ihre Zusammenkunft ist offensichtlich. Die Jünger brauchen einander. Sie suchen einander. Sie müssen reden. Sie stehen noch unter Schock. Die Geschichte vorher, die Kapitel im Johannesevangelium, wir wissen, was passiert ist, dass Jesus, ihr Herr, ihr Meister, gekreuzigt worden war, gestorben und begraben wurde und das für sie völlig unerwartet und unfassbar geschehen ist und einfach unfassbar war. Und dann, kurz danach, berichteten noch einige, dass sie Jesus wieder begegnet wären, dass er von den Toten auferstanden sei. Und das verwirrt natürlich noch viel mehr und bringt sie aus der Fassung. Und in dem allem, was da geschieht und was eben so, ja, was kaum vorstellbar ist, was so ein dichtes Geschehen, so ein herausforderndes Geschehen ist, da sind sie auch noch mitbestimmt und auch getrieben von Furcht, von Angst. Das heißt, Angst vor den Juden, natürlich muss man ein bisschen aufpassen, nur als Nebenbemerkung, die Jünger selbst waren ja auch Juden und Jesus selbst war auch Jude. Also wenn man, das darf man jetzt nicht verallgemeinern, die Juden an sich, sondern eben die Menschen, die auch Juden waren, die aber dafür gesorgt haben, dass Jesus ihr Meister und ihre Bewegung so abrupt zum Ende gekommen war, die dafür sorgten, dass die Römer Jesus gekreuzigt haben. Vor denen war wirklich Angst und Furcht angesagt. Und so sind sie bestimmt durch unglaublich viele Empfindungen, Emotionen und Gefühle und sie brauchen jetzt einander. Sie müssen miteinander reden und sie suchen einen Ort, sie suchen einen Raum und sie machen die Türen zu, schottendicht. Wir sind hier verschlossen, wir sind in Sicherheit, wir sind in Geborgenheit, wir müssen miteinander reden. Es tut gut, wenn man Räume hat, wo man zusammenkommen kann. Es tut gerade in solchen Situationen gut, wenn man einen Raum hat, wo man Geborgenheit erfahren kann, wo man sich austauschen kann, wo man sich einfach auch ausheulen oder all das sagen kann, was einen gerade beschäftigt. Ein Raum, wo man vielleicht auch neues Vertrauen, Mut schöpfen kann, wo man Sorgen und Zweifel teilen kann. Ein Schutzraum, Zufluchtsraum, ein Ort der Geborgenheit. Und es ist irgendein Raum dort in Jerusalem. Es ist nicht der Tempel oder eine der vielen Synagogen, sondern es ist irgendein Raum, in dem sie da zusammenkommen. Und in diesen Raum hinein tritt nun Jesus als der Auferstandene. Und er verändert die Situation des Raumes. Er verändert all das, was dort ist. Er kommt hinein und dieser Raum wird anders durch seine Gegenwart. Er verwandelt diesen Raum und die Menschen durch seine Gegenwart. Und das ist ein Wunder, das ist ein Geschenk, das ist etwas ganz Besonderes. Ich denke, wir freuen uns natürlich auch als Christusgemeinde, wenn wir heute hier zusammen sind, in diesem Raum hier oben. Wunderschöner Raum, wo wir uns versammeln können, in diesem Gemeindezentrum, wo es unten noch so viele schöne Räume gibt, wo jetzt die Kinder im Schäfchengruppe sind und im Abenteuerland und wo BU stattfindet und wo Leben geteilt wird, wo so viel miteinander möglich ist, auch zu feiern und anzubeten, Gemeinschaft zu haben. Es ist schön, dass wir Räume haben. Aber es braucht nicht nur diese zentralen Räume, gottesdienstlichen Räume, jeder Raum, auch zu Hause. Freuen wir ja auch, dass wir ein schönes, immer noch warmes Zuhause haben. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen die Temperaturen tiefer drehen, aber es ist immer noch gut und angenehm und gemütlich zu Hause. Wir kommen zusammen und die Räume, in denen wir zusammen sind, können wir menschlich miteinander Gemeinschaft teilen und sie werden noch einmal neu qualifiziert und bestimmt, wenn Jesus in den Raum tritt, wenn Jesus dazukommt und wenn Jesus die Situation verändert. Und das ist dort in Jerusalem passiert. Und das, was dort geschehen ist und was Jesus durch seine Gegenwart auch mit den Jüngern dort, was mit den Jüngern geschehen ist, das wollen wir uns jetzt einfach anschauen und ein paar Punkte herausgreifen. Weil Jesus nutzt diesen Raum und die Tatsache, dass Menschen zusammen sind, um ihnen wirklich zu begegnen. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und spricht dann zu ihnen. Es wird ein Ort der Begegnung. Was macht eigentlich Begegnung aus? Es ist da in diesem Text und in dem, was Johannes beschreibt, die Initiative, die kamen von Jesus. Vorher waren die Jünger initiativ, indem sie einander gesucht haben und diesen Raum betreten und ja, einfach die Gemeinschaft gesucht haben. Aber jetzt kommt eine neue Initiative hinein. Die bringen nicht die Jünger mit, sondern Jesus tritt in ihre Mitte, wirklich in die Mitte hinein. Es ist seine Initiative. Er möchte ihnen begegnen. So sehr es seine Initiative ist, braucht Begegnung immer auch die Disposition oder das Öffnen, dass Begegnung stattfinden kann. Jemand hat mal, Hans-Joachim Krauss, ein alttestamentlicher Theologe, hat mal gefragt, was macht Begegnung aus? Sie kann nur dort geschehen, wo das Ich sich nicht in den Mittelpunkt stellt, sondern den anderen sprechen lässt und ihm mit Aufgeschlossenheit und Empfangsbereitschaft entgegenkommt. Das ist das Zeichen, das Kennzeichen wahrer menschlicher Begegnung, dass wir auch nicht selber da im Mittelpunkt stehen, sondern dass wir bereit sind, uns dem anderen wirklich zu öffnen, aufschließen für ihn, empfangsbereit sind. Und das macht auch diese Situation dort aus. Dass die Jünger, die so bestimmt sind von ihren Gefühlen, von all dem, was sie umtreibt und was sie besprechen müssen miteinander, dass sie nicht dabei stehen bleiben, sondern jetzt auch den Jesus, den Auferstandenen in ihrer Mitte wahrnehmen und sich ihm zuwenden können und ihm den Vortritt lassen und sehen, jetzt geht es um ihn. Natürlich können wir sagen, diese Situation, die damals, die konnte gar nicht anders sein, als dass man von sich selber wegschaut, weil wenn wir da im verschlossenen Raum sind und plötzlich Jesus mittendrin steht, dann guckt man automatisch dahin. Und es ist natürlich ein großartiges Wunder, es ist ein großartiges Geschehen, was die Jünger erlebt haben. Aber trotzdem mussten sie und durften sie von sich wegschauen und ihn dann tatsächlich wahrnehmen und sich auf ihn einlassen. Und das ist immer der Punkt der Begegnung, dass wir uns einlassen. Auch auf Jesus hier einlassen, ihm den Vortritt lassen. Heute sagt er uns seine Gegenwart und sein Dasein in anderer Weise zu, durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Aber auch da braucht es das Moment, dass wir tatsächlich zurücktreten, dass wir uns disponieren, aufschließen und empfangsbereit sind für das, was er uns sagen will. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt auch in solchen gemeinsamen Räumen wie hier, Gemeindezentrum, kirchlichen Räumen zusammen sind. Das ist ja eigentlich das Kennzeichen von Gebetshäusern, von Gebet, dass man da einen Schritt zurücktritt in seiner Situation und dem, der jetzt da ist, dem Geist Gottes, Jesus Christus, Gott selbst, den Vortritt lässt und sagt, es geht um dich. Du stehst im Mittelpunkt. Beten heißt, ich möchte dir neu die Initiative überlassen. Begegnung mit Jesus heißt, ich komme aus allem, was mich jetzt, meine Gedanken, meine Pläne, was unsere Ängste, was unsere Überlegungen sind, heraus, trete da zurück und sage, Jesus, jetzt geht es um dich. Und Jesus erwählt einen Ort wie diesen damals und sagt, ich will meinen Jüngern begegnen, ich will mich ihnen zeigen, ich will mich ihnen offenbaren. Und das, was damals geschehen ist, nicht in der gleichen Weise, aber in vergleichbarer Weise, tut er das durch die Jahrhunderte hindurch und will uns, seiner Gemeinde und uns persönlich immer wieder begegnen. Jesu Gegenwart erleben, Begegnung mit ihm erfahren. Was macht sie mit den Menschen? Der Ort der Gemeinschaft und der Begegnung mit Jesus wird dann auch zu einem Ort, wo Jesus Heilung ausspricht. Ein Ort der Heilung. Er trat in ihre Mitte und er grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Und als die Jünger ihren Herrn sahen, wurden sie froh. Noch sind sie voll mit ihren Gedanken, mit all dem, was sie ausmacht. Und dann tritt Jesus in ihre Mitte und er spricht Worte. Friede sei mit euch, Shalom. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite, er zeigt seine Wunden. Und beides gehört hier sehr, sehr eng zusammen. Denn das, was jetzt transformiert, was jetzt verändert, was jetzt die Jünger in ihrem Erleben eine Verwandlung darstellt, dass Trauer tatsächlich in Freude verwandelt wird, dass aus Zweifel Glauben werden kann, dass aus Bitterkeit Dankbarkeit werden kann, dass eben neue Anfänge möglich sind. Das kann jetzt geschehen in der Person Jesu, indem er deutlich macht, ich bin auferstanden, ich lebe, und indem er zugleich auch sagt, ich bin der, den ihr vorher auch kanntet, und ich bin der Gekreuzigte. Ich bin als der Auferstandene der Gekreuzigte und als der Gekreuzigte der Auferstandene. Und das zeigt er ihnen, indem er seine Hände zeigt und seine Seite. Und es sind die Stellen seines Körpers, wo man seine Wundmale sieht, die durchbohrten Hände und die durchstoßene Seite. Und jedem seiner Jünger damals, die ja in der Bibel, in der Schrift bewandert waren, fiel vielleicht in der Situation noch nicht gleich, aber dann im Nachdenken dieser Situation ein, was der Prophet Jesaja hunderte Jahre vorher geschrieben und prophezeit hatte, wo es heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn Jesus dann zuspricht, Friede mit euch, dann ist dieser Zuspruch gedeckt durch sein Leben vorher, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Und dann sind das keine Worte, die nur dahingesprochen, sondern das sind dann kraftvolle, lebensverändernde Worte, die Situationen neu schaffen, die Heilung möglich machen. Heilsame Gegenwart Jesu. Und ich denke, das dürfen wir auch erbeten, wo immer wir zusammenkommen, in Gottesdiensten, in Hauskreisen, in unseren Familien, wo immer wir unterwegs sind, dass das die Räume und die Lebensräume, wo wir uns befinden, dass Jesus so hineinkommt, dass da auch Heilung geschehen kann, dass eine heilsame Gegenwart Jesu spürbar ist. Und ich glaube, das ist besonders Vorrecht, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, als gottesdienstliche Gemeinde, dass wir gemeinsam darum beten dürfen, dass wir gemeinsam uns ausstrecken dürfen, dass wir gemeinsam sagen dürfen, Herr, das wünschen wir uns, dass du als der Auferstandene so in unser Leben hineintrittst, dass da heilsame Gegenwart, deine Heilung erfahren wird. Dort, wo wir es brauchen. Und da sind wir sicher sehr unterschiedlich unterwegs. Der eine tatsächlich, dass körperliche Not oder Gesundheit da ist, Gesundheit angegriffen ist und dass man körperliche Heilung braucht. Beim anderen vielleicht einfach Wunden, die auch geschlagen worden sind durch das Leben, durch Beziehungen, durch Fehler, die man gemacht hat, wie auch immer, durch Not, die da ist. Dass wir sagen, Jesus, ja, deine heilsame Gegenwart, die erbeten wir, danach sehnen wir uns, daraufhin möchten wir uns öffnen. Es war heilsam, als sich Jesus seinen Jüngern offenbart hat. Und es hat in ihre Situation dort einen Unterschied hineingebracht. Und das wird dann deutlich auch dadurch, dass Jesus noch einmal wiederholt seinen Friedenszuspruch und jetzt noch einmal eine neue Bewegung, eine neue Richtung hineinbringt. Denn er sagt zum zweiten Mal, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann wird deutlich, was passieren soll, wenn wir Jesus begegnen, wenn er uns begegnet in seiner heilsamen Gnade und Liebe, dass er uns so verändern möchte, dass wir Teil werden seiner Sendung und diese Sendung aufnehmen. Denn das gehört auch zum Shalom, zu dem Frieden mit dazu, dass da eine Wendung dann stattfindet. Jetzt kann man sagen, die Jünger, die waren doch sicher so froh, dass Jesus da war. Jetzt kann alles werden wie vorher und wie auch immer. Jetzt feiern wir erstmal, jetzt bleiben wir hier bei uns. Und Jesus sagt, nee, Neuausrichtung. Ihr nehmt meine Sendung auf. Ihr seid dazu bestimmt, dass ihr in diese Welt hineingeht und dass ihr das fortführt, was durch mich begonnen war. Gesandte, Jesus sendet seine Jünger. Paulus sagt später einmal, wir sind Gesandte an Jesu Stadt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Die Botschaft und das Ereignis der Versöhnung, der Heilung, was möglich ist in zwischenmenschlichen Beziehungen in dieser Welt, diese Gnade, die Gott hineingelegt hat in das Leben Jesu, die ist nicht nur ein Zielpunkt, dass sie bei uns ankommt und wir das für uns genießen, sondern sie wird wiederum zu einem Ausgangspunkt, wo wir gesendet werden, um sie weiterzuleben im Alltag dieser Welt. Und so wird der Raum dort in Jerusalem, war am Anfang ein Raum der Geborgenheit, der Gemeinschaft, der Jesusbegegnung, ein Ort, wo Heilung geschieht. Er wird auch eine Art Trainingszentrum, ein Ausbildungszentrum, ein Sendungszentrum, wo die Menschen, die Jünger dort neu gesendet werden. Und es wird auch konkretisiert, was sie tun sollen. Jesus sagt, wem ihr die Sünde vergebt, dem ist sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das wäre jetzt ein großer Text, wo man auch drüber nachdenken könnte, ob sowas auch institutionalisiert werden kann. Aber darum geht es letztlich nicht. Hier spricht Jesus eines an. Er spricht die Sünde an. Und die Sünde ist hier als eine Macht zu verstehen, die einfach das, was Leben ausmacht, Miteinander ausmacht, was gelingendes Leben ausmacht, kaputt machen will. Sünde trennt, Sünde zerstört, Sünde bringt auseinander, Sünde ist destruktiv, Sünde ist lebensfeindlich. Und dahinein sagt Jesus, ihr seid gesendet, um nicht diese negativen Kräfte zu verstärken, sondern im Gegenteil, als Menschen, die erneuert worden sind, die Heilung erfahren haben, etwas Neues hineinzubringen, Gnade, Vergebung, Versöhnung, Liebe weiterzugeben. Das ist der Auftrag. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und das ist nun auch unsere Sendung heute. Dass wir in all dem, weil das sind ja große und kleine Dinge, wenn wir an die Macht der Sünde denken und das, was lebenszerstörend wirkt, dann ist in dieser Welt im Großen wirklich viel Schlimmes unterwegs. Und das kriegen wir mit in den Nachrichten, die wir lesen. Aber auch in unseren kleinen Welten ist manchmal Schlimmes unterwegs. Und es sind manchmal einfach nur kleine verletzende Dinge, die die Menschen auseinanderbringen können, auseinander dividieren und Leben beschweren und Leben einfach trüb machen oder eingrenzen. Also sowohl im Großen wie im Kleinen ist die Macht von Sünde und Trennung und Lebensfeindlichkeit in dieser Welt am Weg. Und Jesus sagt seinen Jüngern, nicht so, sondern schaut, vergebt zuerst den anderen, lebt aus der Vergebung heraus und behaltet es, rechnet es nicht an, haltet es nicht fest, sondern lasst auch dort los, wem ihr vergebt, dem ist vergeben. Es geht auch darum, dass Dinge tatsächlich auch wieder so aus der Welt geschaffen werden können, dass neues Leben wieder möglich ist. Und diese Sendung, die gibt er ihnen mit und sagt, darin wird es konkret, dass wir Botschafter der Versöhnung sind, die in Jesus Christus geschehen ist. Und dann spielt auch diese Wund, die Hände, die er ihnen zeigt und die Seiten noch einmal eine große Rolle, weil sie stehen ja dafür, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist. Sie stehen für seine Inkarnation. Sie stehen dafür, dass er wirklich ja keine Idee war, kein Gedanke, kein Geist oder irgendwas, sondern lebendiger Mensch, der von anderen lebenden Menschen entsprechend behandelt worden ist, der ans Kreuz gebracht wurde, der gelitten hat. Und er hat sich hineinbegeben in Beziehungen, in das Leben. Das ist Inkarnation. Das ist Dasein, was wir an Weihnachten insbesondere ja gefeiert haben. Gott kommt durch Jesus in unsere Welt. Das Wort wird Fleisch. Und Jesus, wenn er ihnen seine Wunden zeigt und seine Seiten, dann sagt er, nehmt meine Sendung auf. Und das heißt, geht genauso auch hinein in das, was die Realität dieser Welt ist. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich halte mich schon gern aus Dingen raus. So gut es irgendwo möglich ist und irgendwie geht. Und es ist auch in vielen, vielen Fällen äußerst sinnvoll, dass wir uns nicht überall einmischen. Das muss auch nicht sein in negativer Weise. Aber raushalten, indem wir einfach sagen, es geht mich nichts an, ich gucke weg oder wie auch immer, das hat Gott nicht getan. Er hat nicht getan, es geht mich nichts mehr an, was in dieser Welt passiert. Und die soll halt so untergehen, wie sie auf dem Weg des Untergangs, in dem sie sich befindet. Sondern nein, er hat gesagt, da soll was Neues rein. Und deshalb hat er seinen Sohn gesandt, weil er die Welt und uns Menschen lieb hat. Und die Sendung ist ja nicht die, dass wir uns einmischen oder irgendwo Dinge durcheinander bringen, sondern aus dieser Beauftragung, aus dieser Sendung heraus, diese Bewegung aufnehmen und sagen, ich möchte Gnade, Liebe, Vergebung, neues Leben hineinleben, auch in meine Beziehungen, in denen ich stehe. Und das sind die alltäglichen Beziehungen zuallererst, wo wir den Unterschied machen können. Und das fängt natürlich im Kleinsten an, wo wir in unseren Familien oder im Beruf oder Nachbarschaft, wo wir in Gemeinde miteinander unterwegs sind. Die Sendung Jesu aufnehmen, seine Inkarnation. Und dann am Ende, und das ist der letzte Gedanke, den wir hier aus diesem Text aufnehmen, dann haucht Jesus seine Jünger an. Und er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Pfingsten ist später noch einmal eine besondere Steigerung, aber auch hier schon wird Pfingsten ein Stück weit prophetisch vorweggenommen und es wird deutlich, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Bei dem, wie ihr unterwegs seid, bei dem, wo ich euch hineinsende, da reicht eure eigene Kraft, da reichen eigene Möglichkeiten, da reicht das alles nichts aus. Da geht nichts, was Bestand haben kann ohne meinen Geist. Deshalb haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und der Ort dort in Jerusalem, dieser kleine Raum, hinter dem sie sich verschlossen hatten, in ihrer Angst, wo sie Jesus begegnet waren, wo sie Heilung erfahren haben, wo sie neue Ausrichtung bekommen haben, dieser Ort wird dann auch zu einer echten, ja, Kraftquelle, zu einer Tankstelle, zu einem Moment, wo sie etwas empfangen, etwas aufnehmen und spüren, wir sind nicht mehr alleine unterwegs. Jesus wird später weg sein, aber hier legt er seinen Geist, seine Kraft, sein Leben in sie hinein, er haucht sie an. Und natürlich, dem Bibelleser ist auch bewusst, dass ganz an den Anfang Seiten im Schöpfungsbericht, als Gott den Menschen formte, er auch den Lebensatem ihm durch die Nase geblasen hat und der Mensch wurde eine lebendige Seele, ein lebendiger Mensch. Und so bläst Jesus sozusagen seine Lebenskraft, seine Auferstehungskraft, sein Leben den Jüngern zu und sagt, empfangt und nehmt es auf und lebt es. Und ich denke, das ist auch etwas, was uns, ja, was wir erwarten dürfen, um das wir beten dürfen, auch besonders in diesem Jahr, wie wir miteinander unterwegs sind, dass die Orte, die Räume, in denen wir zusammen sind, zu Hause oder wo auch immer und auch insbesondere hier in unserer Gemeinde, dass sie Räume werden, wo wir Gemeinschaft leben, ganz menschlich gesehen, das ist wichtig, wo wir Jesus begegnen und er uns begegnen kann, wo wir Heilung erfahren, wo wir uns ausrichten lassen und die Sendung wieder aufnehmen und wo wir uns ganz bewusst werden, das können wir nicht tun in unserer Kraft, sondern wir lassen uns auch beschenken und anhauchen von dem, von der Geisteskraft, von der Lebensmacht, die Jesus uns gibt. Und dann dürfen wir gespannt sein, was dieses Jahr miteinander bringt, auch an Veränderungen, an Dingen, an Heilung, an Neuem, was in unser persönliches Leben und in unser Miteinanderleben hineinkommen darf. Ich möchte mit uns beten und dann gebe ich wieder ab an Frank. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Und danke, Herr, dass du damals deine Jünger erwählt hast und berufen hast, dass sie Frucht bringen sollen. Und du hast sie auch durch diesen größten Schmerz und die größte Umbrüche ihres Lebens hindurch begleitet, sie neu gesammelt, sie neu ausgerichtet, in die Tiefen ihres Lebens deine heilsame Gnade hineingeschenkt und mit ihnen begonnen, ja, dein Reich und deine Herrschaft auszubreiten. Herr, wir danken dir, dass du heute noch derselbe bist. Und dass du heute dieselben Möglichkeiten hast, heilsam und verändernd in unser Leben hineinzuwirken und uns ja auf eine ganz neue Weise zu verbinden durch deinen Geist und uns auszusenden, indem, wie wir hier in unserer Zeit, an unseren Orten, für dich Licht und Salz und Lebenskraft sein können. Herr, wir brauchen dich, Wir beten darum, dass du uns immer wieder neu berührst und begegnest, dass du uns anhauchst durch deinen guten Heiligen Geist, auch in diesem Jahr, das vor uns liegt. Danke dafür. Amen.